Hallo Welt, unser Thema der Woche, Kafka. Wir haben das Franz Kafka Videogame ausgiebig gespielt und lassen euch an unseren Eindrücken teilhaben. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 40 mit Tobias Klöß und Stefan Simond. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Tobi.
Ja, Stefan, ich bin wach, ich bin hier, ich bin im Pixeldiskurs-Podcast und ihr auch. Hallo. Oh,
großer Gott. Hast du zu viel geschlafen wieder? Kann das sein?
Ich habe zu wenig geschlafen, aber Stefan, wir haben einen besonderen Podcast. Es ist Episode 40 und es ist der erste Post-Master-Podcast unserer Studienkarriere.
Nee, eigentlich deiner. Ich bin schon seit 2 Wochen oder 3 Wochen. Ich bin schon alter Hase. Alter Hase im Geschäft.
Ja, sehr schön.
Ich bin schon so alt, ich bereite mich schon langsam auf die Rente vor.
Auf die Rente?
Ja, wie du siehst, ich habe meine Umzugskartons. Wir sitzen gerade zwischen Umzugskartons, liebe Leute da draußen. Ich packe die auch gar nicht mehr aus. Ich packe da einfach die Sachen rein und dann, das ist so postmodernes Wohnen. Ich wohne sozusagen von Umzugskartons umgeben.
Ja, man kauft ja auch keine Bücher mehr, um sie zu lesen, sondern um sie sich in den Schrank zu stellen und gekauft zu haben.
Eben, und ich stelle sie eben nicht mehr in den Schrank, sondern ich verpacke sie in den Umzugskarton und nehme ich sie immer mit. Dann trage ich sie mit und dann ist das gut. Dann erfüllt das seinen Zweck.
Was ich mir schon häufiger überlegt hatte, ich habe ja so eine riesen Bibliothek zu Hause, ob das eigentlich so gut ist. Ich habe so viele, unglaublich viele Bücher und lebe quasi eigentlich in einer Bibliothek. Das hat auch so eine gewisse Reduktion an der Stelle. Aber ich habe mal gelesen in der Steve Jobs Biografie, dass Steve Jobs in seinem großen Anwesen einfach nichts hatte. Der hat einfach nur große leere Zimmer gehabt. Und ich finde die Idee, sich quasi einfach von Objekten zu befreien, so im Zen zu leben.
Ja, aber dann hast du dann, das ist ja total die Verschwendung. Dann hast du die voll riesige Zimmer und da ist dann nichts drin. Das ist doch furchtbar.
Ja, aber ich finde, das hat so eine gewisse Schönheit auch.
Ja, eine Schönheit.
Das stimmt gar nicht. Da ist was drin. Das ist nämlich angefüllt mit Leere.
Ja, aber das Ding ist doch, also ich persönlich bin ein Mensch, ich bevorzuge schon wohnliche Umgebungen. Ich mag ich mag Minimalismus. Ja, ich mag auch minimalistischen Einrichtungsstil. Das finde ich schön anzusehen. Aber wie Tokotronik sagen würden, ja, aber hier leben, nein, danke. Ja.
Wobei die sich ja schon eher auf Deutschland bezogen haben.
Ja, oder Hamburg, aber
ja, nee.
Wieso nicht? Vielleicht. Wieso interpretierst du es als Deutschland, das Stück?
Ich kann den Text jetzt nicht auswendig, aber die Bilder, die da aufgezeigt werden, aber Interpretationen sind ja Interpretationen und dementsprechend unterschiedlich möglich.
Polysem, ja. Ein polysemes Stück.
Genau.
Aber ihr Leben, nein, danke, von Tokotronik.
Und ich würde es halt so lesen, weil Tokotronik zu der Zeit halt damals, das ist glaube ich auch auf einer Platte erschienen, eine Künstlergruppe gegründet haben, die nannte sich jetzt nicht plakativ irgendwie Künstler gegen Deutschland oder so. Aber da ging es schon um die Auseinandersetzung mit dem aufstrebenden neuen Nationalismus.
Aber ich sehe das eher, also ich lese das Stück eher als sozusagen dieses Unbehagen einer beständigen Teilhabe an der Jugendkultur und an diesem pulsierenden Jugendleben in Hamburg.
Spannend.
Ja, und so in der Jugendszene.
Ich habe es immer eher gelesen als ein Feiern quasi der Menschen und auch quasi von Schönheit, die ja doch vorhanden ist, die aber eben nicht für Tokotronik in einem Nationalismus und in einer Nation aufgeht, sondern eben in diesen kleinen Bestandteil. Aber ist ja spannend.
Es ist auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff und mit der lokalen Verortung. Ob man es jetzt auf Hamburg liest oder ob man es auf Deutschland bezogen liest, sei mal dahingestellt. Aber ich will eigentlich was anderes erzählen. Ich lobe ja jede Woche Horizon Zero Dawn. Und diese Woche habe ich gedacht, ich lobe die Cauldrons.
Warte. Noch eine Frage zur Überleitung, dann sind wir nämlich auch da.
Achso, du hast jetzt die Sache abgebrochen, um dann nochmal eine Überleitung einzufügen.
Ja, klar.
Okay, ich verstehe.
Ja, wir sind hier ja nicht irgendwie abbrechend unterwegs. Sondern die Überleitung gibt es eigentlich in Horizon Zero Dawn, in der ja Kultur ein Stück weit zusammengebrochen ist. Oder ich nenne es mal weiterhin Zivilisation. Wenn ihr einen besseren Begriff habt, nennt mir den gerne, weil ich bin damit noch unzufrieden. Gibt es da noch Nationen?
nicht in dem Sinne, wie man jetzt das moderne Verständnis des Nationalstaates hätte, sondern eher Stämme, die auch miteinander in Rivalitäten teilweise verstrickt sind. Es gibt auch Allianzen und Bündnisse, aber es gibt keine richtigen Nationen, nein. Es gibt auch keine Demokratien.
Was ja dann wieder genau auch spannend wäre, weil es ja dann das Bild verbreitet von, wenn die Nation zusammenbricht, verlieren wir unsere Gemeinschaft, die wir in der Nation haben, und kommen dann zu Stämmen, wo du gerade, so wie ich das verstanden hatte, einen feiern wolltest. Oder was war der Begriff, was du gerade gesagt hattest?
Nein, nicht einen Stamm, sondern ich wollte die Cauldrons loben.
Was ist die Cauldrons?
Cauldrons.
Ich bin unwissend.
Das sind sozusagen, du kennst ja den Anachronismus von Horizon Zero Dawn, dass man also in der weiten Zukunft lebt, wo sozusagen das, was für uns heute als Zukunft erscheint, ist für diese Leute dort sozusagen lange zurückliegende Vergangenheit, Artefakte, alte Artefakte. Also, dass man dann irgendeinen Schlüsselbund findet, und das ist dann sozusagen, wird dann so als Ancient Charm, so als, ne, irgendwelche alten Artefakte sozusagen aus einer verlorenen Zeit. So Talismane, ist ein Schlüsselbund, und der wird dann als Talisman ausgeschrieben.
Ja, was ja auch spannend ist, wenn du mir den Gedanken erlaubst gerade, weil das einen anderen Blick auf unsere Jetztzeit wirft, wie das
unbedingt.
Jetzt zum Beispiel auch Last of Us macht. Also quasi das, was für uns eigentlich alltäglich erscheint, dadurch, dass es in einen anderen, ist schon fast brechtschisch, könnte man schon fast sagen, dadurch, dass es in einen anderen Rahmen gesetzt wird, erscheint es auf einmal fremd und kann dadurch wieder neu begriffen und gesehen werden.
Und es ist eben dann so, dass du diese Cauldrons, die ergründest du ja, das sind sozusagen eigentlich könntest du es als Dungeons verstehen. Als kleine Dungeons.
Ach so, das ist ein Gebiet.
Das ist ein Gebiet. Nein, das sind also mehrere Gebiete. Du bist ja eigentlich auf einer offenen Welt unterwegs und kannst dann aber in so einzelne Cauldrons gehen, die man dann findet. Das ist dann so, also das sieht für uns, sieht das futuristisch aus, weil alles halt technologisch ist, überall Kabel und Maschinen und sowas. Aber für die Leute dort ist es natürlich ein Artefakt einer vergangenen Zeit.
Also es ist ein bestimmter Gebietstyp, der quasi so eine Art Ruine darstellt.
Genau, eine Ruine. Ich glaube, auf Deutsch heißt es als Brutstätte übersetzt. Also Cauldron heißt es in der Originalsprache. Und dann kannst du dir dort Zutritt verschaffen und hast dann so kleine lineare Abschnitte, könnte man sagen. So Mini-Dungeons eben, in einem sehr technologischen Stil natürlich, die man dann erkundet mit ganz viel Lichtgefunkel und Kabeln überall und Metall und so weiter. Ja, also da ist von dieser weiten, naturbelassenen Landschaft nichts mehr zu spüren. Man hat dann so kleine Rätseleinlagen, wo man halt dann irgendwie hier und da hinklettern muss und solche Dinge. Und am Ende dann irgendwie eine besonders starke Maschine besiegen muss, um die dann später überschreiben zu können.
Der Dungeon Master.
Sozusagen. Du kannst ja Maschinen überschreiben in Horizon. Und um diese Fähigkeit zu erlangen, Maschinen zu überschreiben, musst du diese Cauldrons abschließen. Und was ich daran beeindruckend finde, ist, dass Horizon sowohl das beherrscht, diese offene Welt zu gestalten, ja, also dich durch die offene Welt zu führen, die immer sehr stark belebt ist, wo es immer was zu tun gibt, immer was zu entdecken gibt, als auch diese linearen Cauldrons, in denen du einfach, also das, ich fand das faszinierend, wahnsinnig, wahnsinnig schön designt.
Da hätte ich auch eine Frage an dich. Ich habe heute Morgen einen Podcast zu einem anderen Open-World-Spiel, was ja auch letztens oft verglichen wurde, nämlich
Zelda.
Zu Zelda, gehört, wo der Mensch, Thomas Frank vom College Info Geek war das, meinte, Zelda in dem Fall, und ich komme gleich wieder zu Horizon, aber um es zu erklären, hat für ihn Open-World-Spiele nochmal verändert, also neu programmiert, wobei ich sagen würde, es ist keine neue Programmierung, weil sowas habe ich zum Beispiel bei Fallout schon gehabt, dass anders als zum Beispiel Assassin's Creed, was ja irgendwie die Landschaft vollstopft mit unintrinsischen Aufgaben wie sammle diese Federn hier, die dich dann mit einem extrinsischen Gut belohnen will, also irgendwelchen Rüstungen und so weiter, die aber auch selber nicht mit Sinn aufgeladen sind. Und dass Zelda es jetzt zum Beispiel schafft, nicht dieses tue dies oder jenes, sondern eher diesen Moment schafft von, ah, guck mal, da hinten ist was und da gehe ich jetzt mal hin und das finde ich spannend. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Spielerfahrung. Jetzt wäre meine Frage auch, wie so diese Interaktion mit der Open World an der Stelle ist, weil, wie gesagt, das Negativbeispiel ist ja zum Beispiel die Feder in Assassin's Creed.
Ja, oder überhaupt, also diese generelle Ubisoft-Formel, die in Horizon, ich würde sagen, sie kommt auch zur Anwendung. Horizon ist, geht stärker in diese Ubisoft-Richtung als Zelda. Du kannst natürlich theoretisch, also du kannst halt bei Händlern Karten kaufen und dann sind so Collectibles sind dann markiert auf der Karte. Das macht das Suchen natürlich ziemlich einfach.
Das geht bei Ubisoft Assassin's Creed ja auch.
Ja, du kannst natürlich auf diese Karten verzichten und es selbst suchen, das ist aber ziemlich mühselig und warum sollte man das dann tun? Also ich glaube, es geht stärker in die Ubisoft-Richtung, allerdings mit einigen Innovationen, die es weniger spürbar machen. Ich finde, der beste Vergleich ist eigentlich, oder man kann das ganz gut an diesen klassischen Ubisoft Towers festmachen, wo es in Assassin's Creed ja so ist, dass du einfach nur dann da hochkraxelst und das ist halt eigentlich öde und dann irgendwie schaltet man eine Karte frei, dann noch mehr Aufgaben zu erledigen.
Ja.
Bei Zelda geht es ganz stark in eine andere Richtung. Du hast es dann nur als Aussichtspunkt, um dir selbst Punkte auf der Karte zu markieren, die entsprechend hervorgehoben sind. Und bei Horizon ist es eben so, du hast eher diesen Ubisoft Tower, der auch dann also Dinge auf der Karte freischaltet. Allerdings sind das so, ich glaube, die heißen Longnecks,
ja,
die da so wie ein Saurier da durch die Gegend laufen. Und da muss man halt schauen, wie kommt man da hoch und so. Es macht einfach mehr Spaß. Es macht mehr Spaß, es fühlt sich besser an, es fühlt sich befriedigender an. Im Grunde funktioniert es aber sehr ähnlich.
Aber das, was du dann einsammelst oder das, was du dann suchst, hat das für dich auch einen, also ist es mit Bedeutung aufgeladen oder ist es eigentlich nur Teil der Spielmechanik? Weil das, was ich zum Beispiel, also da kann ich nur die Erfahrung von Fallout nennen, aber das, also Fallout 3 damals, war zum Beispiel bei mir immer dieser Punkt von, es ist mir eigentlich egal, was ich da finde, sondern irgendwo in der weiten Entferne sehe ich zum Beispiel eine Stadt funkeln oder irgendwie ein, ich sehe von weiter weg irgendwas, was interessant aussieht und ich kann es auch noch gar nicht so genau sagen und eigentlich war ich gerade auf dem Weg zu was anderem und dann erlebe ich auch so kleine Geschichten an der Stelle und das war für mich eigentlich immer das, was Open World ausmacht, also nicht irgendwie, ich finde hier und dort irgendwie auf einer Karte verteilt und die Karte ist möglichst groß, sodass ich mich lange bewegen muss, sondern diese Welt ist auch mit Sinn und mit Lebendigkeit und mit so ein Licht, das mich als Motte zu ihm lockt, gefüllt ist.
Das hast du in Horizon tatsächlich auch eher weniger.
Ja,
schade. Weil es, also du kannst mal, ich habe neulich, war ich auch in der Situation, dass ich dann einfach mal irgendwo hingelaufen bin. Manchmal findet man was Interessantes. Oft aber ist es so, also da sind dann halt ein paar random Gegner. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, was man sehr oft tun muss, jagen zu gehen, ja, um dann Fleisch zu bekommen und das zu craften, zu Heiltränken. Aber es kann halt auch durchaus vorkommen, dass du dann halt irgendwo hinkommst und da ist dann so ist es mir gegangen, und da ist dann so eine Art verfallene Siedlung und da habe ich mir einfach nur gedacht die ganze Zeit, okay, hier soll später noch eine Quest sein. Aber im Moment ist hier halt gar nichts. Und das fand ich dann so ein bisschen enttäuschend. Da ist Zelda in der Hinsicht besser, weil es eben doch, wie du sagst, diese ganze, also die Erkundung zum integralen Teil des Spiels selber macht, wohingegen Horizon zeigt dir auf der Karte an, okay, hier ist so eine Metal Flower zum Beispiel, so eine Metallblume, die kannst du sammeln und dann kannst du es markieren als Wegpunkt und dann dahin gehen und dann musst du vielleicht nochmal irgendwie auf so einen Berg oder sowas, um die dann einzusammeln oder du musst nochmal eine Horde von Gegnern besiegen oder sowas, aber es ist alles sehr klar auffindbar. Das, was es vielleicht noch ein bisschen reizvoll macht, und also für mich zumindest, ist, dass man diese, also die Collectibles sind schon alle irgendwie sinnvoll eingebunden, sodass du sehr schöne Sachen, also sagen wir mal so, die Metal Flowers haben diesen schönen Effekt, dass sie eigentlich im Grunde Gedichtbände sind, weil du dann im Menü hast unterschiedliche Sets von Metal Flowers, die du einsammeln kannst, die dir vielleicht später auch noch was bringen, an dem Punkt bin ich noch nicht, aber hauptsächlich sammelst du sozusagen Gedichtbände ein. Und kannst dir dann so, das sind dann so kleine Gedichte, die man sich durchlesen kann. Es gibt auch so Ausschaupunkte sozusagen, die aber auch, das ist auch wieder, das Prinzip ist eigentlich ähnlich wie bei Assassin's Creed, aber es funktioniert dann so, du hast so einen Focus, so ein gewisse, ja, so wie das Assassin's Creed Adlerauge, das allerdings, also ist sehr funktionsvielfältig und wenn du dann von so einem Ausschaupunkt diesen Fokus aktivierst, dann wird sozusagen in die Landschaft, auf die du schaust, ein Blick in die Vergangenheit eingeblendet. Und dann siehst du da zum Beispiel, da wo jetzt irgendwie so eine Steppe ist mit so ein paar Ruinen, da stand dann früher irgendwie so ein riesen Universitätsgebäude und kriegst dann dazu noch so eine kleine Kurzgeschichte. Also es ist überall mit Reiz angefüttert, aber funktioniert im Grunde nach der Ubisoft-Formel.
Stefan, hier ist gerade was ganz Spannendes passiert. Und zwar haben wir im Vorgespräch eigentlich gerade schon einen wichtigen Punkt gehabt, den man jetzt wieder einholen kann, sodass das Vorgespräch nicht mehr so sinnlos war. Und zwar, was mir gerade aufgefallen ist, das Gleiche, was ein Stück weit passiert mit irgendwie Büchern und wir kennen ja irgendwie alle den Pile of Shame und auch ansonsten sammelt man mittlerweile ja auch einfach Dinge oder kauft sich Dinge, die gar nicht mehr so viel Sinn haben, nur des Kaufens, Sammelns wegen und dann stellt man sich irgendwie Bücher in den Schrank. Also ich habe auch viele Bücher einfach auch noch nicht gelesen und die bedeuten mir dann teilweise auch später nicht mehr so viel mehr als in dem Moment, wo ich sie gekauft habe. Aber Ähnliches passiert im Spiel. Also das, was wir gesellschaftlich feststellen, ist als Spielmechanik vorhanden, bei Assassin's Creed quasi auf die Spitze getrieben. Also könnte man Assassin's Creed auch loben dafür, dass sie das machen als quasi Spiegel der Postmoderne. Aber eigentlich ist es immer noch grauenhaft, an der Stelle diesen Quatsch zu sammeln. Und Heimat und Leben. Also ich finde, das, was vielleicht fehlt bei diesen ganzen Spielen, ist eben Spiele, wo man, also Horizon schafft es vielleicht mehr, Zelda vielleicht auch, wo man tatsächlich sagen kann, ich will in diesen Spielen leben oder in diesen Spielen findet Leben statt. Also nicht nur, aber hier leben, ja bitte, und aber hier ist Leben, was sich anbietet und
ja, wobei ich sagen würde, es gibt ja auch diesen Gegenbegriff zur Gamification, nämlich die Workification, was sozusagen der Kerngedanke ist, dass eben nicht also Gamification, Spielelemente kommen in das Nicht-Spielerische, in ein nicht-spielerisches Feld. Workification, Elemente des Arbeitslebens kommen in ein Nicht-Arbeitsfeld. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir halt sehen, worauf die Ubisoft-Formel ganz stark beruht. Ich würde dir recht geben, also diese Tendenz zum selbstzweckhaften Sammeln und Anhäufen.
Die sinnentleerten Sammeln.
Und das scheint mir halt gerade, also dieses selbstzweckhafte Sammeln und Anhäufen scheint mir in Spielen durch diese Workification bedingt derzeit ausgesprochen zuzunehmen.
Und wo du Arbeit sagst, das ist ja auch ein Stück weit quasi ein ähnlicher Prozess, wenn ich da Arbeit reinstecke, also quasi Arbeitskapital könnte man auch sagen, ist das so ein bisschen tatsächlich auch wie Einkaufen. Also ich zahle dann quasi mit meiner Spielzeit dafür, dass ich etwas Bestimmtes bekomme. Ja, das geht jetzt gerade ein bisschen sehr weit, aber ich bin dann gerade, entspinne gerade einfach mal diesen ungeprüften Gedanken mit ein bisschen Marxismus an der Stelle. Ich bin kein marxistischer Spinner, aber ich bin gerade drauf gekommen.
Aber du hast die Begriffe jetzt ganz elegant zusammen verwendet.
Ja, genau. Ja, aber einfach nur mal als Gedankenspiel. Ich lasse mich da gerne auch
widersprechen. Also ich bin ganz bei dir.
Genau, also ich führe es erstmal auf, bevor ich mich selber torpediere oder was auch immer. Ich bringe Zeit quasi als Arbeitskraft und so weiter in Spiel ein, also Workification. Ich bekomme dafür dann etwas und während ich das tue, ist es auch spannend. Also genauso wie während ich einkaufe und die Ware noch interessant für mich ist, während ich sie noch nicht gekauft habe. Deswegen kaufe ich sie ja, weil ich dann wieder ein neues Buch, ein neues Objekt, was auch immer, ein neues Spiel für meine Pile of Shame habe. Aber nachdem sie diesen wahren Charakter verloren hat, also sobald ich quasi die Flower oder bei Assassin's Creed die Feder habe, bedeutet die Feder für mich wieder nichts. Also weil dann ist es mir egal, ob ich 20 Federn, 50 Federn oder sonst was habe. Und auch, es gibt mir auch ansonsten quasi keine Geschichte, keine Narration. Und da würde ich halt tatsächlich einfach mal ein bisschen rumgesponnen eine Parallele sehen zwischen dem Moment des Einkaufens oder dem Moment des Warenerwerbs und der Sammlung von Federn in Assassin's Creed oder Horizon.
Vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen weiterdenken in Richtung der Frage, also inwiefern kann Sammeln ein spielerisches Element haben, weil ja nun tatsächlich doch einige Formen des Sammelns und Spielens miteinander einhergehen können. Wir denken an Sammelkartenspiele und sowas, ja. Also inwiefern hat beispielsweise Postkartensammeln etwas Spielerisches? Weil man könnte ja auch sagen, es ist insofern eben nicht mit produktiver Arbeit gleichzusetzen, als dass das Briefmarkensammeln oder Postkartensammeln oder was auch immer einen rein ästhetisch sinnlichen Charakter hat und keinen produktiven Wert mit sich bringt. Zumindest das nicht primär. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, gibt es einen seltenen Kram, den man dann irgendwie sammelt und da bekommt man dann irgendwas Tolles für, aber der Briefmarkensammler, der sammelt ja dann, um seine Sammlung zu vervollständigen.
Deswegen hätte ich es ja auch eher mit dem Einkaufen verglichen. Also nur, dass ich halt kein Geld dafür bezahle, sondern Spielzeit. einbringe. Aber ja, ist also eine spannende Diskussion, die können wir, glaube ich, an anderer Stelle mal weiterführen. Auch gerade Workification, wir hatten ja mal eine komplette Folge zu Gamification, die ihr auch findet in unserem Podcast-Feed, ganz weiter unten. Es war, glaube ich, sogar die 11. Episode, das war nämlich meine erste.
Ah, okay, ja,
das und könnte sein. Und vielleicht machen wir nochmal eine Folge zu Workification, weil wir haben ja noch einiges mehr heute zu tun.
Was hast du denn gespielt eigentlich?
Ich habe diese Woche gespielt, oh, gar nicht so viel. Ich habe lustigerweise, vielleicht gehe ich darauf mal kurz ein, weil ansonsten habe ich gar nicht so viel zu erzählen, was so diese großen Spiele angeht. Ich habe jetzt zuletzt Journey beendet, seitdem habe ich nicht so viel gespielt, aber ich habe heute Morgen Facebook-Spiele ausprobiert. Das war tatsächlich ganz spannend, weil ich zum ersten Mal sowas Ähnliches wie Candy Crush gespielt habe und danach, es gibt ein Batman, so ein Tower-Jump-Spiel tatsächlich auf Facebook, was ich mir nicht erst über den App Store und so weiter runterladen musste, sondern direkt aus dem Messenger starten konnte, was mir quasi schon bereits zur Verfügung stand, weil ich den Facebook-Messenger hatte.
Echt? Da gibt es integrierte Spiele? Da habe ich noch nie drauf geachtet.
Doch, wenn du, mit jemandem anderen in einem Chat bist, dann kannst du unten auf dieses Konsolen-Button, nicht Konsolen,
stimmt, das ist ein Gamepad.
Genau, das ist ein Gamepad. Und ich dachte eigentlich, weil ich gerade bei meiner Freundin war, dass ich meiner Freundin dann Links schicken kann oder sowas und dass wir dann irgendwas zu zweit spielen können. Aber es ging dann vor allem darum, dass man der anderen Person quasi Herausforderungen schickt, den Score zu übertreffen.
Asynchroner Multiplayer sozusagen.
So ungefähr. Also vielleicht gibt es auch noch Spiele, die man direkt zusammenspielen kann, aber das war für mich halt vor allem, also die beiden Spiele waren, wie gesagt, jetzt nicht redenswert, dass man da jetzt noch größer drauf eingehen müsste, sondern eher dieses, dass man die Verfügbarkeit des Spiels in den sozialen Netzwerken, die da ja auch sehr stark eingebunden sind teilweise, um das noch mehr attraktiver zu sein, die Verfügbarkeit fand ich an der Stelle da einfach mal
beeindruckend.
Beeindruckend.
Hätte ich auch nicht mitgerechnet.
Also es wurde noch irgendwie geladen und ich war im lokalen WLAN, dann ging es auch irgendwie entsprechend schnell. Es wurde dann doch wieder auf eine gewisse Art und Weise runtergeladen. Aber spannend.
Müssen wir mal in Ruhe mal ausprobieren, dann können wir uns in Batman High Scores battlen.
Ja, genau.
Erstmal würde ich sagen, wir werfen einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute da draußen, ihr wisst, wir lesen jede Woche für euch das Internet und wir hören das Radio. Nein, eigentlich nicht, ich höre überhaupt kein Radio. Ich habe schon super lange kein Radio mehr gehört.
Gibt's Radio noch? DVB-T wurde doch letztens abgeschafft
zum Beispiel. Manchmal höre ich so ein unangenehmes Rauschen. Ich glaube, das kommt dann von so irgendwelchen Radiosignalen, aber ansonsten habe ich davon nicht mehr viel mitbekommen. Und wenn ich zufällig irgendwie mal Radio mitbekomme, dann versuche ich es immer schnellstmöglich abzuschalten.
Aber Radio gibt es auch noch. Weißt du auch, warum ich das weiß?
Warum?
Wir zahlen noch dafür.
Ich verstehe. Also ich war beim Friseur manchmal. Beim Friseur höre ich da manchmal Radio. Stimmt. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwelche Planet Radio Ohrwürmer.
Ich habe immer Radio im Ohr, weil meine Freundin einen Radio-Wecker hat.
Ach, und er springt dann an und läuft gerade
das aktuelle Radioprogramm. Das ist immer super anstrengend, weil ich schlafe dann immer wieder ein während des Radioprogramms. Das Radioprogramm ist auch richtig schlecht geworden, wenn ich das einfach mal sagen darf. Also zum Beispiel Planet Radio. Also eigentlich nehmen die sich auch gegenseitig nichts. Sie machen ganz schreckliche Witze und so weiter. Ja, komm, ich gehe gar nicht weiter drauf ein, bevor das hier wieder der Rant der Woche wird.
Ja, man kann
das auch, ist ja auch gerade eigentlich ganz nicht unser Thema.
Es gibt aber auch gute Radiosachen. Es gibt ja auch gute Sachen, die, also was ich toll finde, sind Radiosendungen, die als Podcasts im Anschluss veröffentlicht werden. Und die kann ich mir dann anhören, wann ich möchte.
Es gibt auch gute Sender, zum Beispiel der Deutschlandfunk, oder es gibt auch
klar.
SWR macht, glaube ich, auch gute Radiosendungen.
Ich bin FM4. Ich bin ein Freund davon, wenn ich Medien dann genießen kann oder mediale Inhalte in der Zeit, in der ich möchte. Ich will nicht irgendwie. Ich habe mal versucht, Fernsehen zu schauen, ja. Und habe mir dann. Ich habe so einen Vertrag dann bekommen und so, als ich in meine Wohnung gezogen bin. Und dann war da so ein riesen Decoder dabei, irgendwie lauter so Gedöns, es war in diesem Vertrag enthalten. Und dann kam so ein Typ an, ein Blaumann, und hat gesagt, wir müssen jetzt mal anschließen. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, eigentlich brauchen Sie es gar nicht anschließen, weil ich schaue so, doch, ich werde dafür bezahlt, ich muss das jetzt machen, damit der Auftrag abgeschlossen ist. Und dann hat er, 3 Stunden hat er dann bei mir verbracht und saß auf dem Fußboden vom Fernseher und hat dann diesen Decoder eingerichtet. Und dann konnte ich endlich Fernsehen schauen und habe ich das angeschaltet und habe ich gedacht, nee, dann habe ich es wieder abgestöpselt, habe es auf den Schrank gestellt, weil ich dann schaue ich in irgendeine Dokumentation und muss aber währenddessen, dann muss ich irgendwas anderes machen und dann weiß ich ja nicht, wie das ausgeht. Das ist ja furchtbar. Also wir schauen nicht fern, aber wir lesen für euch das Internet und dann bringen wir gewisse interessante Dinge mit in diesen Podcast.
Die ihr auch ohne einen blauen Mann tragenden Menschen in eure Wohnung zu lassen, jederzeit hören könnt, sodass ihr auch andere Dinge tun könnt, ansonsten währenddessen. Ihr könnt zum Beispiel Auto fahren. Ich bin vorhin Auto gefahren und habe auf dem Weg hierhin einen Podcast gehört. Ihr könnt uns quasi jederzeit überall hören.
So. Nummer.
Genug der Werbung.
1. Video Game Music. Discussion and Resources. Von sociologyofvideogames.com. Ich weiß den Namen des Autors leider nicht. Es tut mir leid, aber es stand kein Autorname dabei. Sociologyofvideogames.com. Ich brauche so
eine Glocke. Shame.
Shame. Shame.
Nein, Quatsch.
Also, der Punkt dieses Artikels, ja, Video Game Music, Discussion and Resources, ist im Grunde, wir sollten mehr über Videospielmusik sprechen. Ja. Videospielmusik erklingt meistens im Hintergrund, aber sie hat ja doch einen großen Einfluss auf unser Erfahrungserleben und auch auf unsere Erinnerungen an Spiele. Ich musste da so ein bisschen an Proust denken, an den Duft des Gebäckstückes der Oma, das irgendwie das Gebäckstück, das in den warmen Kaffee getaucht wird, wo so ein ganz bestimmter sinnlicher Reiz Erinnerungen wachruft an Spiele. Und wenn man dann jetzt, wenn man jetzt einfach mal so ein hier Zelda Ocarina of Time oder was weiß ich was, oder Super Mario, Tetris, da brauchst du nur die Musik und es erweckt ganze Erinnerungswelten.
Ja, ein schöner Kontrast ist zum Beispiel auch Assassin's Creed Unity und Syndicate. Unity hat so gut wie kaum Musik und also failt auch massiv an der Stelle. Und bei Syndicate haben sie es gemerkt, dass es bei Unity ein Fehler war. Und deswegen läuft bei Unity komplett ständig irgendwas im Hintergrund durch.
Ja, also ich mag Videospielmusik ja sehr, aber es ist natürlich auch eine große Kunst, sie gut hinzubekommen. Und Sociology of Video Games versucht eben dazu anzustacheln, da auch mal ein bisschen akademische Perspektive drauf zu werfen und sagt also, Musiksoziologie ist ja im Grunde ein etabliertes Feld, weil Musik Menschen verbindet, weil sie oftmals ein integraler Bestandteil der Kultur ist. Adorno hat ja auch viel Musiksoziologie betrieben oder Musikphilosophie meinetwegen. Und ja, hat er ja.
Ja, ja, also wenn ich ergänzen darf, es ist auch ein politisches Thema zum Beispiel, was ArbeiterInnenlieder angeht, womit wir wieder bei Marxismus
werden. Aber red ruhig weiter. Es hat alle Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens werden umfasst von Musik. Und der Punkt dieses Artikels ist, wir müssen darüber sprechen, wir müssen mehrere Fragen beantworten. Wir müssen darüber sprechen, wie wir Videospielmusik gut archivieren können, sodass sie nicht nur, sodass man sie vielleicht auch aus den Videospielen extrahieren kann und man sie gesondert sich anhören kann. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir interdisziplinär Videospielmusik analysieren können. Und wir müssen auch im Hinterkopf behalten, immer den konkreten Bezug zum Medium, zum Bildmedium, zum Spiel immer mitzudenken, wenn man also Videospielmusik analysiert. Und das Ende des Artikels gipfelt dann sozusagen in einer Liste mit möglichen Apps und mit Quellen, um Videospielmusik zu lauschen. Ich habe die jetzt nicht mitgebracht, das sind dann hauptsächlich so Game, Soundtrack, so Radiosenderartige Streams, ja, und Podcasts und Playlists. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr den Link zu dem Artikel von sociologyofvideogames.com natürlich in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Nummer 2.
Wir haben ja in den letzten Folgen relativ viel über Spiele und Spiele zum Beispiel, die bilden, gesprochen. Wir haben aber auch zum Beispiel eine News gehabt, zum Beispiel zu Spiele, die eingesetzt werden in der Therapie. Also Spiele, merken wir auch an dieser Stelle, sind nicht nur ein hochwertiges Kulturgut aus dem Freizeitbereich, sondern haben auch noch viel Potenzial in anderen Bereichen, also sowohl Bildung, Medizin, aber auch in der Psychologie. Und zwar habe ich nämlich mitgebracht den Artikel Tetris Might Prevent PTSD. Und zwar auf Deutsch das posttraumatische Belastungsstörung.
Kommt mir so bekannt vor. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Von wann ist denn der?
Der ist von 2 Tagen ago, sagt mir mein Feedly.
Okay.
Von IGN Video Games. Nee, wir haben noch nicht.
Haben wir noch nicht, aber so ein ähnliches Thema hatten wir schon mal.
Das hatte ich gerade eben angesprochen. Das war das mit den Videospiel-Apps, die auf diesem Sehfehler, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, die das.
Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, wir haben schon mal über PTBS-Therapie gesprochen durch Videospiele. Aber es ist schon eine Weile her. Also stell es mal vor.
Genau, also die Nachricht ist relativ, kann man schön kurz fassen. Die Idee ist, und das wurde mit einer Studie auch in ersten Ansätzen nachgewiesen, dass man Menschen, die zum Beispiel, nachdem sie zum Beispiel einen Autounfall hatten, während sie, wenn sie nicht so stark verletzt sind, dass sie dann nochmal Tetris spielen, während sie zum Beispiel auf den Arzt warten und damit die...
Genau das, das kommt mir so bekannt vor, genau darüber haben wir schon mal gesprochen.
Echt?
Ja, genau darüber haben wir schon mal gesprochen, was? Sozusagen, also so Tetris und sowas als sozusagen eine frühe Form der Rehabilitation und der Prävention von irgendwie, das hat auch irgendwas damit zu tun mit, also neuronalen Verknüpfungen und sowas, die sozusagen verhindern, dass sich irgendwelches Triggerpotenziale rausbilden, ja. Und so. Da, genau das, könnte ich schwören, genau das hatten wir schon mal. ist aber schon viele Episoden her. Da haben wir schon mal darüber gesprochen. Ist es genau der Punkt, den ich gerade gemacht habe?
Das ist genau der Punkt, das weiter gar nicht weiterführt. Weil das ist es im Wesentlichen, das über die visuelle und natürlich auch über die kognitive Leistung, die man dann halt bringen muss. Also ich frage mich immer noch, wann genau wird es eingesetzt? Also wenn man den Autounfall gerade hatte oder dann in der Rehabilitation, dass man das dann halt einsetzt. Aber im weitesten Sinne ist die Info, dass Tetris und wahrscheinlich auch andere Spiele in der Therapie von posttraumatischer Belastungsstörung eingesetzt werden kann, wobei ja auch zum Beispiel ansonsten, um den Gedanken vielleicht gerade weiterzuspinnen, da die News ja anscheinend vielleicht schon mal vorhanden war, auch ansonsten eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit narrativen Geschichten, die man so in, oder biografischen Geschichten über die Narration dann nochmal sich damit auseinandersetzen kann.
Soll Nummer 3 machen?
Ja, mach ruhig
Nummer 3. Persona 5's PS4 Share Feature ist Entschuldigung, Persona 5's PS4 Share Features are disabled. Von Julia Alexander, Polygon.com. Tobi, du weißt ja, du bist ja auch stolzer Besitzer einer PS4.
Ja.
Und du weißt, dass es also möglich ist, Screenshots und Gameplay-Videos per Knopfdruck zu teilen. Es gibt einen Share-Button auf dem DualShock 4 und damit kannst du dann Sachen streamen, aufnehmen, fotografieren und teilen. Entwickler können allerdings auch gewisse Sequenzen in Spielen davon ausnehmen. Vielleicht hast du das manchmal schon gesehen, dass dann oben links in der Ecke leuchtet dann so ein Icon auf und das zeigt dir, dass du das jetzt nicht aufnehmen kannst. Das können Zwischensequenzen sein, es kann aber auch sein, in Battlefield 4, glaube ich, war das damals der Fall, habe ich das nämlich dann selbst, habe ich erst gedacht, es wäre ein technisches Problem, aber scheinbar ist es so, dort ist die Tonspur geblockt.
Habe ich noch nie gesehen, aber spannend.
Du kannst dann Gameplay aufnehmen, aber es hat keine Tonspur dabei.
Ja.
Du kannst auch gewisse Zwischensequenzen eben blocken. Und Atlus geht mit Persona 5 noch einen Schritt weiter und sagt eben, das Feature ist während der kompletten Spielzeit deaktiviert. Du kannst nichts, kannst keine Screenshots machen, du kannst auch keine Aufnahmen machen. Das funktioniert nicht. Daraufhin hat Polygon Atlus kontaktiert und Atlus hat geantwortet, dass es aufgrund des Spoiler-Risikos dazu gekommen ist. Es sei ein sehr storylastiges Spiel und es gäbe das Risiko, dass Leute also Videos und Screenshots teilen und damit anderen Leuten das Spielvergnügen verderben. Es ist allerdings auch so, dass es jetzt nicht, also wäre erst eine naheliegende Überlegung, man macht das jetzt, während es in Japan schon raus ist und in Europa und in den USA noch nicht. Allerdings wird es auch nach dem internationalen Verkaufsstart, werden alle Sharing-Features deaktiviert bleiben. Das ist natürlich also in Zeiten von allseits verbreiteten Smartphones, ja, mit denen du also gute Aufnahmen machen kannst. Du kannst natürlich auch ein ganz normales also Grabber und sowas verwenden, ja, für Let's Player und sowas, die halt über solche Geräte verfügen. Für mich ist das so ein bisschen, das Kind mit dem Bade ausgießen. Ja, man schaltet einfach alles aus. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise ein Multi. Jetzt finde ich kein Adjektiv zu Thema. Ein Multi-Ebenen-Thema. Also da kommt ja irgendwie einiges mit rein. Also allein die Diskussion um Spoiler kommt da mit rein. Sind Spoiler überhaupt schlimm? Dann auch die Frage nach der Verbreitung von Informationen und Spoilern und auch quasi der Fähigkeit des Menschen selber, sich vor Spoilern zu schützen. Also einfach nicht danach zu suchen oder sich dann halt so ein bisschen abzuschotten oder überhaupt die Möglichkeit, Informationen zu verwehren, beziehungsweise zu sagen, ich möchte diese Informationen gar nicht erst haben, bin ich dazu überhaupt noch in der Lage? Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Weg. Es ist der einfachste Weg, aber ob das überhaupt funktioniert, weil du hast ja schon gesagt, Grabber und so weiter.
Ja, also jemand, der da irgendwie was Tolles sieht und fotografiert das und stellt es auf Facebook oder sowas, taucht sowieso auf oder auf Twitter. Wobei ich auch finde, also ich finde Spoiler ja schlimm und es gibt ja nicht umsonst eine gewisse Spoiler-Etikette, ja, in sozialen Netzwerken, ja, auch auf Reddit und sowas, da liest du in der Regel natürlich erst irgendwie, gibt es erst eine Spoiler-Warnung, wenn du keine Spoiler-Warnung dann dahin packst, dann wird früher oder später jemand auf dich zukommen und wird sagen, ey, mach mal da eine Spoiler-Warnung rein, ne? Einfach weil es halt schon irgendwie das Problem gibt, dass du dann durch irgendwelche Sachen scrollst und dann irgendwie auf sowas stößt. Aber das war bislang, zumindest für mich, nie ein Problem, weil ich immer, also mir wurde nie durch irgendwelche PS4 gescherten Sachen, weder Screenshots noch Gameplay, irgendwelche Spoiler vorgehalten. Wenn ich weiß, ich will das Spiel noch spielen, interessiere mich dafür, dann klicke ich natürlich nicht auf den laufenden Livestream, ja, der mitten im Spiel ist.
Ich finde halt, wir müssen da unterscheiden, auch das, also entsprechend des Spiels, also weil wenn ich zum Beispiel an das Medium des Filmes denke, dann macht es zum Beispiel einen massiven Unterschied, ja, zum Beispiel, wie ich auch, wie hieß es, ich glaube Sixth Sense war es, mit dem ich sehe tote Menschen, dass man am Ende erst herausfindet,
und jetzt den Spoiler reingehauen.
Bruce Willis ist tot, oder dass man bei Harry Potter am Ende...
Wieso spoilerst du jetzt eigentlich alles konsequent?
Weil ich einen Punkt machen möchte.
Und deshalb, aber das kannst du doch auch machen, ohne jetzt die ganzen Spoiler auszupacken.
Nein, ich möchte einen Punkt machen. Sixth Sense zum Beispiel ist, ich sehe den kompletten Film anders. Bei Harry Potter ist das nicht der Fall. Also da ist zum Beispiel ein bestimmter Spoiler an einem bestimmten Punkt, mag für die Geschichte relativ wichtig sein, aber das verändert die Geschichte nicht im Ganzen. Also wenn zum Beispiel am Ende bei Harry Potter herauskommen würde, dass Harry Potter die ganze Zeit nur im Koma lag und das alles nur ein Traum war, dann würde das die komplette Geschichte verändern. Dass er aber zum Beispiel am Ende Lord Voldemort besiegt, ist jetzt kein großer Spoiler, weil wir alle davon ausgegangen sind, dass die Geschichte auch so enden wird. Dass er am Ende kurz nochmal stirbt, ist eine andere Geschichte. Spoiler. Tobi. So, und ich finde, darauf kommt es da bei dieser Diskussion auch ein Stück weit an und auch die Frage nach Spoilern, weil nämlich der Vorteil, wenn ich nämlich bereits gespoilert bin, was nämlich zum Beispiel bei Herr der Ringe damals, ich bleibe jetzt leider beim Thema Film, aber das ist eine ganz gute Parallele.
Warte mal, kommen jetzt noch mehr Spoiler?
Jetzt kommt noch ein letzter Spoiler.
Warum denn?
Nein, da kommt kein Spoiler, da kommt nämlich nur ein Punkt. Bei Herr der Ringe war ich ja komplett gespoilert, weil ich das Buch gelesen habe. Aber der Spoiler, dass ich die komplette Geschichte gewusst, also alles, also es gar keinen Spoiler mehr gab, ermöglicht es für die einzelne Person, die Erzählweise der Geschichte und die Art und Weise, wie ich quasi wie es visuell dargestellt ist, wie ich überhaupt erst zu diesem Punkt komme, viel eher wahrzunehmen. Und deswegen bin ich gar kein so großer Feind von Spoilern, wo ich dann halt sage, ja gut, dann weiß ich das jetzt, aber dann kann ich mir die Geschichte, die zu diesem Spoiler führt, ja trotzdem immer noch anschauen. Und wenn die gut erzählt ist, dann ist es auch egal, ob ich halt weiß, dass Darth Vader Lukes Vater ist.
Okay, jetzt haben wir müssen einen Spoiler-Counter einführen. Also dein Punkt stimmt natürlich, es verschiebt sich die Wahrnehmung vom Was zum Wie. Ja, nicht so sehr was passiert, sondern wie passiert
es. Ja, und das ist und das halt kann auch das spannend Relevante.
Sein. Ja, Moment mal. Das, würde ich sagen, wiederum ist deine Perspektive, deine Wahrnehmung. Du kannst aber nicht sagen, dass... Also du kannst ja sagen, mir machen Spoiler nichts aus, deshalb, wenn ich dir jetzt irgendwas erzählen würde, könntest du sagen, spoiler mich ruhig, weil ist für mich okay, ich schaue es sowieso, weil ich erfahren will, wie etwas passiert und nicht so sehr was. Das interessiert mich eigentlich weniger. Jetzt soll aber doch jeder Mensch selbst beurteilen können, ob er das möchte oder nicht. Und deshalb...
Das habe ich ja nicht gesagt.
Ja, ich weiß, aber deshalb ist der Punkt, dass man Spoilerwarnungen braucht, damit jeder das selber entscheiden kann. Wenn ich sage... Okay, jetzt kommt ein Spoiler zu so und so. Dann, wenn ihr das nicht hören wollt, es gibt 15 Sekunden. Dann hat man halt eine faire Chance.
Ja, das hat ja wiederum, das sind ja mehrere Ebenen. Das ist wiederum die Ebene der Selbstbestimmung, möchte ich das? Aber was die Frage nach dem Wie, weil ich finde, es macht halt immer noch einen Unterschied, wie erzählt wird, dass Luke herausfindet, dass Darth Vader sein Vater ist erstmal vorrangig relevant, als dass er sein Vater ist. Weil das hätte man auch richtig schlecht erzählen können. Siehe zum Beispiel Episode 1.
Ja, klar. Aber ich würde auch sagen, man kann es unterschiedlich beurteilen. Ich persönlich mag Spoilern nicht so sehr, weil wenn ich mich jetzt wirklich auf was freue, ich möchte jetzt einfach nicht das Ende von Persona 5 wissen, weil ich möchte nicht wissen, wie es ausgeht.
Das ist ja völlig.
Ich möchte darauf gespannt sein. Ich möchte auch nicht wissen, was hinter dem Anachronismus von Horizon steckt. Ich möchte nicht wissen, warum da diese ganzen Maschinen sind, weil das Spiel wird es mir in seiner Zeit erzählen und da, währenddessen habe ich den Spaß daran, zu spekulieren, mir meine eigenen Gedanken zu machen.
Da ist auch noch ein Punkt, den wir mal offen halten können für auch vielleicht eine eigene Episode. Können schlechte und gute Enden ein Spiel verändern?
Sollen wir in die Hörerkommentare mal schauen?
Ja, wir sind hier jetzt schon drei Stunden drin.
Gut, ich mach mal kurz hier einen kleinen Jingle. Die Hörerkommentare.
Ich finde das schön, dass sich das jetzt so etabliert hat, dass wir das. Wir haben das jetzt, glaube ich, schon die letzten 4 Folgen immer dabei gehabt.
Hörerkommentare?
Ja, ja, ich klar. Das schön. Vorher war das ja immer so, haben wir jetzt mal welche? Ja, nehmen wir es mit rein und dann war es wieder eine Zeit lang weg und jetzt hält sich das so.
Ryzer, achso, Entschuldigung. Liebe Leute da draußen, ihr wisst natürlich, ihr könnt immer auf pixeldiskurs.de gehen und könnt ohne Anmeldung kommentieren. Ihr könnt auf Facebook gehen, auf Twitter und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, simon@pixeldiskurs.de. Ryzer ist auf pixeldiskurs.de gegangen und erstmal möchte ich vorweg schicken ein herzliches Dankeschön für die Timecodes, weil Ryzer nämlich uns nach der Veröffentlichung des Podcasts Timecodes für die Sendung erstellt hat.
Ja, da muss ich mich auch nochmal schwer bedanken. Ich habe es nämlich verbockt. Ich habe es vergessen, weil wir danach noch was aufgenommen haben und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Normalerweise mache ich das hier. Und daher vielen, vielen Dank, Ryzer, dass du so ein toller Zuhörer bist und uns da unterstützt hast.
Er hat nochmal in die Kommentare gepostet einen Link zu einem Screenshot von der Umfrage. Ich glaube, da ging es um das Töten von Jim Sterling.
Ja.
Hat er gepostet, findet ihr bei uns in den Kommentaren. Und dann schreibt er weiterhin, wo fange ich denn am besten an zu lesen? Kann man diese Beschreibung ernst nehmen? Man muss diese Beschreibung ernst nehmen? Wenn das die Grundlage für die Medienberichte und Michael Grafs Video war, dann befeuert man damit doch ausschließlich das YouTube-Drama, das dort gesponnen wird. Euer Ansatz in Podcast Nummer 38 hat das Thema Hass und Diskriminierung als alltägliches Problem in einer Art und Weise aufgearbeitet, die meiner Meinung nach den besseren Ansatz bietet und nicht nur ein Narrativ einer aktuellen Story weiterspinnt, sondern ein gesellschaftliches Problem im Ganzen greifbar macht.
Nochmal kurz zur Einordnung, er bezieht sich jetzt auf den Screenshot.
Genau, auf den Screenshot und auf unsere Episode zu. Wir haben eine Episode zu Hass und Diskriminierung gemacht? Resist Jam? Nee. Das war doch 39.
Wir sind zwischendurch immer mal wieder jetzt auf das Thema eingegangen zu
der. Das war 38.
Zu der alten allgemeinen Diskussion. Das kann sein, dass das in Game Over Hate.
Ja, genau, das war Game Over Hate.
Auch richtig. Thema war.
Genau.
Wir gehen aber, glaube ich, auch aktuell, auch in unserer allgemeinen Diskussion, die wir außerhalb vom Podcast haben, auf die Problematik immer wieder ein. Deswegen wird das auch im Podcast wahrscheinlich immer so durchklingen und vielleicht auch expliziter angesprochen gewesen sein. Wir wissen es ja manchmal auch nicht mehr, was wir gesagt haben. Aber da hat er schon, also um inhaltlich mal auf den Kommentar einzugehen, außer du wolltest als erstes.
Er ist noch nicht fertig, aber.
Achso, ich würde da an der Stelle schon einen
Haken bitte, wollen, wenn du was dazu sagen möchtest.
Da hat er einen guten Punkt, dass wir tatsächlich eher auch als mit unserem akademischen Anspruch nochmal von der Narration weggehen sollten und über das Feld hinaus schauen sollten, was steckt da eigentlich drin, oder die schöne, gute als soziologische Frage: What is happening here?
Ja, wobei ich sagen würde, es kommt da drauf an. Wir haben natürlich in der Game Over Hate Folge genau diesen Aspekt als Thema der Woche gehabt, bei dem wir uns natürlich immer vornehmen, gewisse Dinge genauer zu beleuchten, wohingegen die Jim Sterling-Geschichte als Teil der Presseschau natürlich dann nur am Rande erwähnt wurde, sozusagen einfach nur zur Berichterstattung. Dieses und jenes ist passiert. Und dann machen wir auch immer so, dass wir danach den Vorstellen der Artikel noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, aber können natürlich nicht die gleiche Tiefe unbedingt erreichen wie beim Thema der Woche.
Ja, wobei ich sagen würde, dass er prinzipiell recht hat, weil dieses Phänomen wird auch nicht aufzulösen sein, solange wir nicht die Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, Dynamiken und so weiter und so fort. Man merkt an dieser Stelle schon, wir haben viel zu wenig Zeit, um da gerade nochmal genau darauf einzugehen, sonst machen wir jetzt eine komplette Folge dazu. muss man analysieren und sich damit beschäftigen, um von dieser narrativen Ebene wegzukommen. Wobei es aber ja gut ist, die narrative Ebene jetzt gehabt zu haben und die Analyse.
Meinst du die mit narrativer Ebene, weil das verstehe ich gerade nicht so ganz, meinst du die Ebene des Tagesgeschehens, des tagesaktuellen Geschehens?
Die Ebene, die sich nur auf der Jim Sterling-Sache bewegt und nicht darüber hinaus fragt, was ist da eigentlich, was zeigt sich hieran? Weil die Jim Sterling-Geschichte ist ja eigentlich nur Ausdruck, also der Peak des Eisbergs, den wir sehen,
ja,
unter dem klar. Bestimmte gesellschaftliche Entwicklung. Da könnte man jetzt anfangen mit der AfD, Populismus, alternative Fakten, der Diskussionskultur insgesamt, Beschleunigung, Postmoderne, Kapitalismus, alles mögliche, was man jetzt hier mit reinbauen könnte, was wir jetzt aber jetzt an der Stelle nicht tun, die dahinter liegt.
Ja.
Die aber eine Raum und Zeit braucht und, wo wir schon Beschleunigungen sind, auch entsprechende Langsamkeit.
Deshalb machen wir dann sowas im Zweifelsfall, also in der Presseschau können wir das dann halt immer nur so kurz anreißen. Als Thema der Woche können wir da tiefer drauf eingehen. Aber ich danke auf jeden Fall für das Lob, dass es uns in Episode 38 scheinbar ganz gut gelungen ist.
Genau, und also bitte nicht falsch verstehen, ich würde sagen, also ich würde uneingeschränkt an der Stelle, bis auf halt, wie gesagt, diesen Disclaimer der Problematik, Reiser absolut zustimmen.
Klar. Und er sagt weiterhin, die Hoffnung auf den Vortrag von Jochen, also Jochen Gebauer, habe ich noch nicht aufgegeben. Hat er sich doch extra auf Hörerwunsch verkabeln lassen, also dann verlinkt er das Forum gamespodcast.de. Leider reagiert er dort auch nicht auf Anfragen, wenn es um dieses Thema geht. Frech gefragt, ihr habt den Vortrag gehört. Lohnt es sich denn überhaupt da weiter nachzuhaken? Beste Grüße und vielen, vielen Dank für euren Podcast, Reiser. Vielen Dank für den Kommentar, lieber Reiser. Ich habe den Vortrag gehört und er ist ganz gut, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, es hat mir jetzt nicht als weltbewegend die Augen geöffnet, aber es ist ein ganz guter Vortrag. Ich habe den auch auf meiner Festplatte. Ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der ihn noch hören kann. Aber ja, also ich habe mit Jochen Gebauer ja geschrieben und er hat gesagt, er schickt mir dann also sozusagen sein Okay, wenn er das veröffentlichen möchte. Hat er bislang nicht getan, deshalb gehe ich davon aus, dass da nichts mehr kommt.
Aber schön auch für deine Initiative. Ich war nämlich danach auf dem Forum und habe gesehen, dass du da auch nochmal Jochen Gebauer drauf angesprochen hast und viele anderen auch. Nee, nicht du, Reiser.
Reiser.
Ihn jetzt persönlich.
Okay,
ja. Sodass, während er jetzt quasi das hört, von mir persönlich angesprochen wird. Hallo Reiser, schön, dass du wieder dabei bist.
Severin hat mir eine E-Mail geschrieben und sagt, hallo Stefan, wollte nur kurz Bescheid geben, in meiner Android-App Podcast Addict, funktioniert der Testlink auf eure Seite problemlos. Und dem Gebauer wird auch direkt eine PN geschrieben. Danke und viele Grüße, Severin. Alle sind interessiert an dem Gebauer-Vortrag. Die sind alle nur wegen Jochen Gebauer hier, in der Hoffnung, dass der nochmal wiederkommt vielleicht.
Ja, da will ich was dazu sagen. Hier findet ihr den Link, den wir jetzt nur wörtlich einsprechen.
Also ich habe einen Testlink in unsere Podcast-Beschreibung gepackt, der auf unsere Webseite führt, einfach nur pixeldiskurs.de, und es funktioniert. Das ist einerseits gut, andererseits aber auch nicht so gut, weil ich nicht die Möglichkeit habe, lieber Severin, dort anderen Text einzufügen. Also ich kann nicht den Link mit einem Beschreibungstext so kombinieren, dass du dann direkt da draufklicken kannst, sondern du musst eigentlich den ausformulierten Link dann anklicken.
Und der ist hässlich.
Und das ist bei www.pixeldiskurs.de, ist das noch machbar? Oder http://www.pixeldiskurs.de. Aber wenn man jetzt die Links nimmt zu den
Artikeln,
dann wird das ein bisschen länger und unschön. Deshalb würde ich darauf verzichten, die in die Podcast-Beschreibung zu packen und würde sagen, einfach auf pixeldiskurs.de in die Shownotes des jeweiligen Podcasts. Und dann findet ihr da die Überschriften zu den Artikeln jeweils verlinkt. Das ist eigentlich praktischer, würde ich sagen.
Und ihr könnt ja auch den Podcast eigentlich im Hintergrund weiterlaufen lassen und dann auf der Webseite das anklicken. Die Problematik, die wir ursprünglich mal hatten, war, dass man dann immer auf eine andere Seite geschickt wird.
Ja, du musst halt den Internetbrowser öffnen, wenn du jetzt aus einer Podcast-App hörst und so. Aber das geht schon.
Ja.
Bitte?
Noch eine lustige Anekdote zu dem Jochen Gebauer-Ding. Kannst du dich noch an die 90er erinnern?
Ich kann mich noch an die 90er erinnern, auch wenn ich 91 und 90 noch sehr jung war. Aber
an TV Total und die Geschichte mit Bürgi, der nicht in die Sendung kommen wollte. Das war dieser Waschmaschinen-Werbungstyp. Es wäre lustig, wenn sich diese Jochen Gebauer-Geschichte tatsächlich auch nochmal weiterspinnt, wie diese Bürgi-Geschichte damals. Jochen, bitte komm. Also er war ja eigentlich schon da.
Er war ja schon mal da. Kommt ja vielleicht auch nochmal.
Ja. Sehen wir mal. Vielleicht müssen wir einfach bei den nächsten Vorträgen nochmal drauf ansprechen.
Er ist ja sogar auch dann nochmal aufgetaucht bei unserer Silvesterfolge. Ja. Oneva ist auf pixeldiskurs.de gegangen und schreibt: Hallo Tobias und Stefan, ich bin 27 Jahre alt, zocke seit vielen Jahren regelmäßig und viel, okay, seit vielen Jahren regelmäßig und viel und habe vor einiger Zeit angefangen, mich mit Computerspielen im Zusammenhang mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Ich verfolge seit ein paar Wochen euren Podcast und finde es echt super, in welchem Umfang und in welcher Qualität ihr euch mit dem Thema Spiele auseinandersetzt. Ich habe vor kurzem einen Kommentar im Gamespodcast.de-Forum zur Auf ein Bier Folge 17, Anita Sarkeesian und der Sexismus, verfasst und wurde daraufhin privat von einem Forumsmitglied auf den Pixeldiskurs-Podcast Nummer 23, Spaß und Egoismus mit Jochen Gebauer, verwiesen. Diesen habe ich dann mit Begeisterung verschlungen und bin seitdem fast täglich in eurem Archiv unterwegs. Des Weiteren habe ich hin und wieder in den Podcasts mitbekommen, dass mehr Kommentare gewünscht sind und habe mich auch deswegen entschieden, einfach mal was zu schreiben. Ich unterstütze die Ansicht, Spiele in viel größeren und vielfältigeren Bezügen zu diskutieren. Auch die Beschreibung anti-autoritärer Podcast finde ich super. Damit kann ich nun endlich den Bogen zum eigentlichen Sachverhalt schlagen, denn mir geht es hier und heute darum, wie Tiere bzw. Nichtmenschen in Videospielen dargestellt und wahrgenommen werden. Ich möchte damit ein Thema ansprechen, das meinen Empfindungen nach in der Kritik an Spielen gar keinen bis sehr wenig Platz findet. Wie komme ich darauf? Relativ am Ende des Podcasts ging es um das Spiel The Cat in the Hijab, das im Rahmen des Resist Jam entstanden ist. Ich möchte gar nicht auf das Spiel an sich eingehen, sondern nur den Punkt hervorheben, der mich dazu bewegt hat, diesen Kommentar zu verfassen. Es wird kurz darüber geredet, warum hier wohl Katzen als Charaktere verwendet wurden. Dabei kam die Annahme auf, dass dies eine Abstraktion zugunsten der Distanzierung von der Realität sein könnte und als Entschärfung des Themas an sich aufgrund der Knuffigkeit von Katzen fungiert. Sind Katzen knuffig? Alle Katzen? Warum? Vielleicht, weil sie in unserer Gesellschaft oft als knuffiges Möbelstück, das zwar hin und wieder Hunger hat, aber dafür auch gestreichelt werden und der Unterhaltung dienen kann, dargestellt werden. Ist es überhaupt wichtig, sich darum Gedanken zu machen? Ich will an dieser Stelle nicht meine Meinung mitteilen, obwohl mir klar ist, dass sich durch meine Wortwahl und dergleichen einiges ableiten lassen dürfte, sondern zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses Themas annehmen würdet, da ich darauf vertraue, eine sachliche, interessante und bereichernde Diskussion zu erfahren. Ich möchte gern noch mehrere Ansätze da lassen. Also er lässt dann noch, der Kommentar geht noch eine Weile weiter. Ich unterbreche an dieser Stelle mal. Er hat dann noch einige weitere Punkte, also Annahmen, die wir selbstverständlich reproduzieren, also Tiere sind niedlich, wir verwenden Tiere als Haustiere, wir verwenden sie als Nutztiere, als Begleittiere, ja. Es gibt sprechende Tiere, er nennt auch Beispiele dann dafür. Und ich habe mir dazu gedacht, ja, wir können jetzt dazu natürlich nicht, ich finde den Gedanken total spannend, vielen Dank auch, Oliver, fürs Schreiben.
Ich finde das sowieso gut, ich hatte ja auch schon mal häufiger dazu angeregt, dass ihr uns auch Themen, also natürlich müssen wir dann irgendwie gucken, können wir das machen, haben wir dazu Ahnung, wie viel Recherche ist das, aber prinzipiell erstmal vorzuschlagen, finde ich super.
Ja, weil wir dann auch wissen, was euch interessiert. Ja, eben, und ich wollte dazu auch sagen, also Oliver hat sich ja scheinbar mit dem Thema befasst. Ich finde das Thema spannend. Ich hätte dazu auch einige Gedanken, in denen ich wahrscheinlich zumeist mit Oliver übereinstimmen würde und möchte daher vorschlagen, Oliver, warum schreibst du mir nicht einfach mal eine E-Mail, simon@pixeldiskurs.de, und dann machen wir mal einen Termin für ein Gespräch aus, wenn du Interesse daran hast, mal in unserem Podcast als Gast vorbeizuschauen, und dann plaudern wir einfach zusammen über das Thema und schauen eben, was wir daraus machen können.
Ich finde das Thema auch spannend, und wenn ich mich an der Stelle outen darf, was oder will, was ich normalerweise nicht will und auch nicht tue, ich bin ja Veganer, habe also auch nochmal eine spezifische Perspektive auf so dieses ganze Tierthema, und ich finde aber auch die Darstellung in Videospielen ist ein Thema, was tatsächlich zu wenig beachtet wird und aber auch sehr viel Potenzial bietet.
Ja, ich habe auch über Tiere in den Medien noch nicht so viel nachgedacht. Ich kenne eine Person, die dazu auch promoviert hat. Und finde es aber einen spannenden Bereich, ja, mal Spezizismus zu reflektieren und,
bitte? Was wir vielleicht noch machen müssten, aber das können wir ja dann auch mit ihm weiter ausdiskutieren, ist, dass wir das Thema vielleicht nochmal kleiner kriegen, also dass wir nochmal gucken, was genau daran wäre für uns spannend. Weil das Thema insgesamt könnte auch ein eigener Podcast mit mehreren Folgen sein.
Na, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Oliver, schreib mir doch mal eine E-Mail und dann setzen wir uns mal auseinander und vielleicht ja, genau. Können wir dann einfach mal zusammen darüber plaudern. Und jetzt plaudern wir mal über das Thema der Woche. Gut, ne? Tobi?
Mhm.
Tobi ist eingeschlafen zwischendurch kurz.
Ich hab Bobo gemacht. So, und mit diesen Worten beginnen wir unser Gespräch über etwas ganz Besonderes.
Ja, ganz Besonderes. Wir sprechen über das, über The Franz Kafka Video Game, welches, und das soll als Disclaimer vorweg gesendet sein, wir von Dedelic kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben vor Release.
Das war nämlich das, was ich meinte mit etwas Besonderes. Das haben wir ja hier in unserem Podcast nicht so häufig den Fall.
Ja, hin und wieder mal, ne? Kommt hin und wieder mal vor.
Okay.
Wir haben jetzt, also im Podcast hatten wir es, glaube ich, noch nicht.
Sag ich doch.
Auf dem Blog eher.
Ja, sag ich doch.
Und wir haben die Steam-Version ausgiebig gespielt. Und am 6. April kommt es dann raus, also nächstes Wochenende. Und ja, doch, ne? Nächstes Wochenende. Wir haben
ist am Donnerstag.
Jetzt ist der 2. April.
Ja.
Ja, Donnerstag ist bei mir schon Wochenende.
Der Student.
Wir finden hier ein Spiel von MIF 2000. Es handelt sich um eine Art Rätsel-Puzzle-Spiel. Kein richtiges Point-and-Click, sondern eher ein Rätsel-Puzzle-Spiel mit einem Kafka-esken Hauch. Es ist gespickt von Kafka-Referenzen. Man spielt eine Figur namens K und arbeitet sich durch 4 Akte, die angelehnt sind an Kafka-Erzählungen und gespickt sind mit sehr absurden Rätseln, könnte man sagen. Absurden Rätseln, die... Vielleicht sollen wir... Wie sollen wir es aufrollen? Sollen wir zuerst sprechen über die Rätsel oder zuerst über die Geschichte?
Oder den Style?
Die Ästhetik? Also
lass uns doch mal mit der Ästhetik anfangen, weil ich finde, die Ästhetik ist das, was ja auch als erstes, dadurch, dass es ein visuelles Medium ist, in den Blick kommt.
Es ist sehr putzig gestaltet, hat eine putzige Comic-Grafik, könnte man sagen. Ja, abstrahiert, ein bisschen knuffig.
Es sind auch eigentlich alles positive Farben. Also an Kafka hätte ich jetzt auch erstmal gedacht, irgendwie so dark, edgy, so ein bisschen Gothic-like. Also nicht Gothic das Spiel, sondern die Subkultur. Also irgendwie so düster. Aber das ist es gar nicht. Es gibt zum Beispiel einen Hund, der ist gelb und lächelt und ist freundlich gezeichnet.
Wobei wir haben ja auch schon festgestellt, wir haben ein Let's Play dazu aufgenommen, wo wir noch schauen müssen, ob wir das veröffentlichen, beziehungsweise wann wir das veröffentlichen. Und haben festgestellt, dass unsere Lesart von Kafka sich da durchaus unterscheidet.
Stimmt, du hast gesagt, Kafka ist auch sehr humor.
Sehr humorvoll, ja. Ich empfinde Kafka als auch unter anderem einen sehr humorvollen Autor.
Ja, aber Düsterheit und Humorvollheit, komische Wortabwandlung hier, sind ja keine Gegensätze. Du kannst ja auch in dieser düsteren Atmosphäre durchaus Humor mit einbauen.
Genau, und das macht Kafka, finde ich, sehr eindrucksvoll. Ich bin ein großer Kafka-Fan, würde ich sagen. Insofern ist meine Perspektive auf das Spiel vielleicht, du warst ja auch, als du es gesehen hast, dass irgendwie es ein Franz-Kafka-Videogame geben soll, sehr enthusiastisch.
Ja.
Weil einfach das Schöne ist, dass man irgendwie so einen Literaten, einen Autor, den man sehr schätzt, ja, dass der in Videospielform irgendwie gefasst werden soll. Und das aber nicht passiert in der Form, dass man sagt, es wird einfach was nacherzählt, was Kafka geschrieben hat, sondern eben, es ist so eine Kafka-Collage, die, wie gesagt, knuffig gestaltet ist und die Musik auch, die Musik fand ich eigentlich sogar am schönsten dabei. In unserem Let's Play haben wir das ja leider nicht gehört, oder du hast sie nicht gehört währenddessen, aber es hat eine sehr melancholische, getragene musikalische Untermalung, die sehr liebevoll ist, die ich sehr beeindruckend fand.
Ja, dann lass uns doch jetzt als nächstes nochmal auf die Puzzle eingehen, also auf die eigentliche Spielmechanik oder die eigentliche Interaktion.
Es sind immer kurze Sequenzen, die eine kleine Geschichte erzählen, in dialogischer Form üblicherweise, keine Sprachausgabe, sondern Text. Und die werden unterbrochen von Puzzeln. Es ist, wie gesagt, nicht so, so hatte ich mir das erst vorgestellt, dass man im Prinzip da irgendwie rumläuft und Sachen einsammelt und irgendwie, ne, so eher wie ein Point-and-Click. Es ist tatsächlich aber eher so, dass man eigentlich sehr schnell nach einem kurzen Austausch und kurzen Kaffee-Referenzen in Rätsel hereingeworfen wird.
Und da würde ich auch gerade nochmal auf die Ästhetik eingehen. Es ist nicht immer der Fall, aber ganz oft sind diese Puzzle gerahmt. Also man hat dann immer einen Vorhang, der sich hebt und dann ist so ein Rahmen wie von einer Bühne um das Bild herum gespannt. Das hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel, also es gibt, eigentlich sind es immer so zwei Ebenen. Einmal die Ebene, wo die Figur Herr K. unterwegs ist oder eine andere Figur, also quasi die Jetztzeit. Und dann gibt es immer zum Beispiel den Moment der Hypnose oder der Moment der Erzählung. Und diese Narrationen, die eigentlich auf einer anderen Ebene stattfinden als der Situation, in der der Spieler gerade selber in der Erzählung ist, also eine quasi wie eine Schachtel, die sich in einer Schachtel befindet, das Metapher hatte ich letztens schon mal, aber es passt gerade hier auch wieder, das wird dann immer gerahmt durch diesen Rahmen, das ist mir aufgefallen, das fand ich hochspannend an der Stelle.
Es sind dann Analogien, die gezogen werden, die dann auch an Kafka-Geschichten angelehnt sein können, aber nicht immer sind. Es ist also auch ein expliziter Gedanke dahinter gewesen, so scheint es mir, nicht eben einfach nur was nachzuerzählen. Das gibt es teilweise, ja, es gibt also Anlehnungen an Vor dem Gesetz von Kafka, wo also man fast eine bildliche Darstellung in, also leicht veränderter Form, es ist kein alter Mann, sondern ein Fuchs, ja, der aber auch trotzdem an so ein Tor kommt und da ist so ein Wächter, man muss dann Puzzle lösen. Und ich finde allerdings, vielleicht können wir das als Beispiel mal kurz nehmen. In einer Analogie, der Fuchs kommt an ein Tor, der Wächter ist da, der Dialog, die Dynamik ist eine ähnliche zu der aus der Geschichte von Kafka, aus Vor dem Gesetz. Dann allerdings taucht auf einmal so, löse dieses Rätsel, kommt dann, ja. Also du musst dieses Rätsel lösen, wenn du hier rein willst. Und dann ploppt da so ein kleines, wie nennt man das nochmal? Ein Mandala auf. Ja. Was man dann lösen muss, indem man Zahlen, die in dem Mandala versteckt sind, erkennt und sozusagen nach außen zieht, ja, sodass man die so im Prinzip einen Zahlencode einfach eingibt. Es kommt oft vor, dass man im Prinzip Zahlencodes eingibt, die man aus einem anderen Bezug übersetzen muss. Und dann kommt dann sozusagen die Antwort, ja, das Rätsel, ja, schön, dass das Rätsel gelöst, aber du darfst trotzdem nicht rein, das Rätsel war nur dafür da, um irgendwie Zeit totzuschlagen, aber rein kommst du trotzdem nicht.
Das ist auch, vielleicht versteckt sich da auch eine Referenz, Selbstreferenz auf das Spiel, fällt mir gerade auf, weil meine Kritik an dem Spiel wäre auch gewesen, es gibt Rätsel, die sich auch in die Geschichte einfügen, aber manche Rätsel, da habe ich mich gefragt, sind die nicht so ein bisschen übergestülpt? So, was hat das jetzt eigentlich damit zu tun? Irgendwie müsste doch das Rätsel sich in die Geschichte irgendwie einfügen, weil sonst ist es irgendwie, ich habe eine Kafka-Geschichte und ich habe Rätsel und die habe ich irgendwie mit Pateks zusammengeklebt, aber eigentlich hält das nicht von sich aus. Aber ob das nicht tatsächlich auch eine Referenz auf die Rätsel ist, so die Rätsel hatten überhaupt, also weil der Wächter sagt ja dann auch, das Rätsel hatte mit der Töröffnung überhaupt nichts zu tun und warte sich nur dafür da, Zeit tot zu schlagen innerhalb des Spiels oder das Spiel überhaupt interaktiv zu gestalten, ob das nicht eine Selbstkritik an der Stelle ist. Das würde ich sehr schlau finden, weil ich habe mich auch gefragt, nachdem wir es gespielt haben, habe ich es überhaupt verstanden? Also muss ich mich nicht noch mal damit beschäftigen, weil die erste Reaktion, die ich auch gehabt hätte, und damit sind wir vielleicht schon fast beim Review, also oder von der Bewertung, wenn wir es denn überhaupt bewerten wollen, aber so mein Eindruck, den ich bringen kann, war, dass ich vorher sehr gehypt war und mich sehr darauf gefreut habe und mir gedacht habe, das ist wirklich auch was, das wird richtig toll sein. Und jetzt am Ende ist es mehr so ein Eindruck von, das war gut, das gespielt zu haben, es ist ein interessantes und auch durchaus nicht schlechtes Spiel, aber es ist jetzt nicht der absolut große Wurf für mich persönlich gewesen. Also das muss man natürlich auch immer mit dazu sagen.
Wir wirken, glaube ich, beide so ein bisschen ernüchtert und bei mir kommt diese Ernüchterung vor allem daher, dass die, also ich finde die Kafka-Collage an sich schön und gelungen. Ich finde auch, dass es dem Spiel zuweilen gelingt, eine Atmosphäre von Absurdität und Surrealismus herzustellen, sodass man etwa nicht erwarten kann, eine nachvollziehbare Geschichte erzählt zu bekommen. Zu der Geschichte können wir gleich nochmal ein bisschen was genauer sagen. Ja. Erstmal nur um über das Gameplay, über die Rätsel zu sprechen. Da ist meine Kritik, die ich daran habe, das muss gar nicht unbedingt sehr negativ sein, aber mir ist es jedenfalls aufgefallen, die Rätsel sind nicht besonders balanciert, sondern sie sind so, dass am Anfang empfand ich sie als ziemlich schwer und sie basierten sehr viel auf also willkürlichem Ausprobieren, um dann irgendwie auf irgendwas zu kommen, so erschien es mir oftmals. Man kann immer sich auf Tipps einlassen, kann Tipps in Anspruch nehmen, die nach einer gewissen Zeit freigeschaltet werden, was ich grundsätzlich eine gute Idee finde. Da muss man nicht irgendwie dann online recherchieren und sowas, sondern kann auch ein bisschen versuchen, mit einer kleinen Hilfe das Rätsel noch zu lösen, von sich selbst aus. Aber ich wünschte mir dann doch irgendwie, dass die Rätsel entweder einigermaßen gleichbleibenden Anspruch hätten oder vielleicht sogar eher schwerer würden. Stattdessen ist es so, dass man am Anfang oft mit Rätseln konfrontiert wird, die sehr verwirrend sind, wo die Lösung, zumindest meiner Wahrnehmung nach, nicht auf der Hand liegt und auch nicht irgendwie einfach so erschließbar ist, sondern oft mit Geduld zu tun hat. Und dann im Laufe des Spiels, kommen am Ende eine ganze Reihe von Rätseln, wo man einfach merkt, die sind super einfach, die liegen total auf der Hand. Und das kann man schlecht finden, weil die Herausforderung eigentlich abfällt, ja, oder das Spiel vielleicht auch, vielleicht gewöhnt man sich auch einfach an die Art der Rätsel und deshalb, zumindest ist es mir dann so gegangen, dass ich sie sehr schnell lösen konnte. Aber es ist jedenfalls, es steht so ein bisschen einer spielerischen Befriedigung zum Ende des Spiels im Wege.
Ist halt die Frage, ob das so sein soll.
Man kann natürlich auch sagen, es ist Teil der Sache, ja, dass es irgendwie, dass der Schwierigkeitsgrad abnimmt oder dass man sich irgendwie an dieses absurde Denken gewöhnt. Aber vielleicht ist es auch die Tatsache allein, dass viele Rätsel in dem Spiel nur durch Trial and Error zu lösen sind.
Auch da könnte man sagen, ist das, also das kritisieren wir jetzt an der Stelle, aber ist das nicht vielleicht auch tatsächlich gewollt? Also auch, also die, das, was ich finde, was das Spiel halt schon schafft, ist dieser Kafkaeske Moment, der sich durch die Werke von Kafka durchzieht, der Machtlosigkeit, der Ausgeliefertsein und also gerade die Frage nach dem Trial and Error, also dass man keinem eigene Wirkmächtigkeit darüber, dass man irgendwas versteht, dass man irgendwas analysieren kann, sondern tatsächlich dem Rätsel ein Stück weit ausgeliefert ist, bis man dann irgendwann es geschafft hat oder dann doch irgendwie eine Logik gefunden hat, dass es nicht auch tatsächlich so gewollt ist, auch wenn es frustrierend ist. Also prinzipiell gehe ich erstmal davon aus, aber das kann natürlich so dieser hier Harpe Kerkeling-Moment sein, wo dann irgendwie man sich hinstellt und lauter Unsinn erzählt und am Ende wird das als große Kunst gefeiert, weil man dem Künstler diese künstlerische Fähigkeit zuspricht. Das kann es natürlich auch sein, aber ich würde erstmal prinzipiell davon ausgehen, dass wenn man ein Franz Kafka Videogame herausbringt, auch sich was dabei gedacht hat. Und das wäre jetzt meine Reinterpretation des Gedachten.
Aber nehmen wir mal ein Beispiel.
Konstruktion.
Ein Rätsel unter anderem besteht darin, man befindet sich in einer Art Mine. Also richtige Spoiler zu geben zu diesem Spiel ist sowieso unmöglich, ja. Ja. Man befindet sich in einer Art Mine und um den Weg zu finden, braucht man eine Karte. Also findet man findet an der Wand so eine Art Karte, die sieht aus wie so ein Schaltplan eher und macht erstmal überhaupt keinen Sinn. Nachdem man dann eine Weile darauf rumgeklickt hat und merkt, man kann eigentlich überhaupt nichts anklicken, fällt einem auf, dass an der Rückseite da ist irgendwie so ein kleiner Zettel, der da rausguckt. Und da findet man dann so Punkte auf diesem Zettel, die man verbinden muss, indem man sie über die Karte schiebt. Man versteht relativ schnell. Und da finde ich, ist es eigentlich nicht so, dass es mir so eine Kafkaeske Atmosphäre man versteht relativ schnell, was man tun muss, wie das Rätsel zu lösen ist. Und es ist dann nur noch eine Geduldsprobe, die ganzen einzelnen Linien auf dem Schaltplan abzusuchen, nach dem, was passt. Und da das relativ kompliziert ist und es genau an der Stelle liegen muss, um dann zu passen, hat das so ein, also bei mir hat das eher so eine Trägheit ausgelöst. Ja, und das ist was ich bei Kafka jetzt lyrisch eigentlich nicht finde.
Nee.
ich würde deshalb sagen, dass, also es ist nicht immer so. Es gibt auch super spannende Rätsel, ja. Es gibt auch Rätsel, die machen einfach Spaß. Aber halt auch Sachen, wo man halt einfach dann nur, man sitzt da halt die ganze Zeit da und klickt irgendwo hin und überlegt die ganze Zeit, okay, kann man hier hinklicken, kann man da hinklicken, kann man da hinklicken und...
Wo du gerade schon gesagt hast, das findest du bei Kafka nicht. Was man halt auch mit dazu sagen muss, es ist nicht Kafka, der da schreibt, sondern Kafka wird quasi exhumiert. Heißt das exhumiert? Ach, keine Ahnung.
Ja.
Also quasi, Kafkas Werk wird quasi genommen um etwas Eigenes. Das sagt Myth 2000, sagt das ja auch selber über sein Spiel aus. Aber wenn man zum Beispiel an Kafka die Verwandlung denkt, da geht es nicht darum, Herr Samson ging so zur Arbeit und so weiter und so weiter, sondern man wird direkt in die Geschichte geworfen, Herr Samsa wacht auf als ein Käfer. Und das ist auch vielleicht so ein Moment, was mir bei dem Spiel gefehlt hat. Also man wird auch immer wieder in solche Situationen geworfen, zum Beispiel trifft man auf eine sprechende Ente. Den restlichen Kontext bringe ich gerade mal nicht, um den Spoiler da wegzulassen. Aber man trifft zum Beispiel eine sprechende Ente, also was einen erstmal irritiert, weil es sonst keine sprechenden, menschlich aussehenden Tiere in dem Spiel gibt und zum Beispiel vorher auch eine normale Kuh auf einer Fläche stand.
Außer dann später, wenn
der Fuchs
nach der Verwandlung, ja, also nach der Verwandlung. Wo dann ja sozusagen, ist der Protagonist aber mal jemand anderes und sowas, ja, ist dann Gregor Samsa, ein Insektendetektiv in so einer Art
Noir-Setting.
Mit 2Z zum Beispiel.
Samsa, auch. Ja.
Der dann also so ein Detektiv in einem Noir-Setting und der Police Officer ist dann, glaube ich, ein Affe oder sowas, ja. Ne? Und ja, also sowas kommt dann schon vor. Und ich finde, Es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits, klar, die Absurdität und die einzufangen ist verdammt schwer und es gelingt dem Spiel in weiten Teilen, aber die Rätsel so zu gestalten, dass sie an sich unterhaltsame Rätsel sind, dass sie fordernd sind, das finde ich ist manchmal, ja, ne, oder Herr K. ist auf dem Weg nach Amerika, er nimmt einen Zug. Und dann ist man in der Situation, dass man einen Zug hat, der auf einem Gleis herangefahren kommt. Es gibt dann irgendwie, ich glaube, 4 Gleise und man muss den Zug in der richtigen Richtung auf das richtige Gleis lenken und hat dazu einige Weichen, die man umstellen kann. Und dann muss man halt eben einfach ausprobieren und geduldig sein. Wenn ich jetzt die Weiche umstelle, wo fährt er dann da hin? Dann kommt er nochmal aus der anderen Richtung, muss ich sie dann wieder umstellen und sowas. Eigentlich muss man sich da idealerweise Notizen machen und wild wütend rumprobieren.
Ja, ich glaube, dass das Problem ist, wir hatten ja Thomas Kunze letztens im Podcast, der von Bildungsspielen gesprochen hat, bei schlechten Bildungsspielen als Broccoli covered in Chocolate. Ich glaube, das Problem bei Kafka, was wir haben, ist, dass die Narration und so weiter, also die Geschichte, die da erzählt wird, durchaus unterhaltsam ist, also was heißt unterhaltsam oder spannend, interessant ist und auch einen gewissen Reiz, Schönheit und so weiter und so fort liefert. Also das will ich gar nicht kritisieren. Aber die Rätsel, dann quasi immer so, du musst erst das Rätsel lösen und dann kommst du in der Geschichte weiter. Aber wenn ich mir die Geschichte unabhängig von den Rätseln angucken würde, würde das dem Spiel wahrscheinlich vielleicht sogar gut tun. Also es ist so ein bisschen andersherum. Und da komme ich nämlich wieder zu der Metapher von Thomas Kunze, dass es Chocolate is covered in broccoli. So.
Ja, wobei, also vielleicht können wir kurz auf die Geschichte eingehen.
Ja.
Das Problem an der Sache ist natürlich, es ist unter anderem ein Ziel der Geschichte zu verwirren, absurd zu sein, keine richtigen Zusammenhänge herzustellen.
Und so ein bisschen Traumgeschichte.
Ja, sehr assoziativ. Und dann irgendwie ist er da und dann ist er in, ist er irgendwie, also im Prinzip ist das Ausgangssetting, Herr K. ist arm und kann seiner Verlobten Felice keine richtige Hochzeit ermöglichen und also will er Geld verdienen und dann auf einmal wird er von so einer Firma eingeladen, seine ganzen Reisepläne sind schon arrangiert. Das klingt alles sehr Kafkaesk und das ist sehr gut. Und macht sich dann auf den Weg nach Amerika, obwohl er aber eigentlich gar nicht will. Und ne, das sind dann so Sachen, auch ein schönes Beispiel. Er befindet sich auf einmal in einem Zug nach Amerika, obwohl er eigentlich gar nicht nach Amerika wollte. Ja, und wir sind da, also eine Referenz auf die Novelle Amerika von Kafka. Und dieser Zug ist ein super Schnellzug, der kann leider nicht angehalten werden, bevor er in Amerika ankommt. Und dann sagt er, ja, aber dann will ich doch wenigstens meiner Verlobten einen Brief schreiben. Woraufhin der Schaffner sagt, der Brief ist schon geschrieben worden, sie müssen nur unterzeichnen. Bis dahin würde ich sagen, wahnsinnig gut.
Ja, auch zum Beispiel mit der, also man könnte auf der einen Seite sagen, okay, da hat jemand den Brief für ihn geschrieben. Man kann aber auch quasi die Absurdität der zeitlichen Abläufe darin sehen. Der Brief ist bereits geschrieben, bevor er geschrieben worden ist. Und man muss ihn nur noch unterzeichnen.
Ja, also es hat schon anscheinend, irgendjemand anderes hat das schon für ihn arrangiert. Er wird die ganze Zeit von so einer höheren Macht irgendwie gesteuert und irgendwie von allen möglichen Ansprüchen gelenkt. Und er selbst hat eigentlich überhaupt keinen Plan, was los ist.
Er ist ja auch eigentlich überhaupt nicht aktiv gestaltend in der Geschichte.
Nee, er ist einfach nur da und wird hin und her getrieben wie ein Spielball. Und man erfährt eigentlich nicht, und erfährt es auch nicht, zu welchem Zweck er eigentlich hin und her getrieben wird. Er soll zu diesem Unternehmen, der Brief an seine Verlobte ist schon geschrieben, er muss nur unterzeichnet werden. Also ploppt dann an diesem Moment ein Rätsel auf, man muss einfach nur einen K-Punkt schreiben. Allerdings ist die Schreibmaschine kaputt und man kann nicht einfach ein K tippen, sondern man muss aus unterschiedlichen Buchstaben ein K zusammensetzen. Die Buchstaben funktionieren aber alle nur teilweise, sodass man halt durch viel hin und her probieren dann langsam herausfindet, wie man ein K formen kann durch andere Buchstaben. Das wäre so, finde ich, eine typische Spielsituation.
Ja.
Später taucht der Brief dann auch nochmal auf in so einer Art Zwischenbildschirm. Aber ja, da erscheint mir das Kafkaeske Moment der Geschichte scheint mir da sehr gut eingefangen. In der Sache mit dem Brief.
Aber das Rätsel ist an der Stelle, das meinte ich ja mit, das ist dann so ein bisschen draufgestülpt, beziehungsweise ich finde, es unterbricht dann auch diese Erzählung, weil dann bist du auch sehr lange, weil die Rätsel ebenso Trial and Error sind, in diesem Rätselbildschirm unterwegs und wirst dann erst wieder in die Geschichte zurückbefördert.
Meinst du, es hätte mehr Sinn gemacht als so eine Art Visual Novel? Oder wie so ein Telltale-Ding?
Das Telltale-Tale. Herr K. wird sich daran erinnern.
Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass so eine Art, also so eine, eher so eine Art, also Multiple-Choice-Ding da Sinn gemacht hätte. Oder eben Rätsel, die etwas aus sich selbst heraus ein bisschen nachvollziehbarer sind. Also weniger Geduld erfordern, sondern eher ein bisschen abstraktes Denken.
Multiple Choice hat halt die Problematik, dass du dann auf einmal doch wieder die Wahl treffen kannst und eine gewisse Selbstwirksamkeitserfahrung schon machst, was aber zu lösen gewesen wäre, wenn eben die Entscheidungen, die man trifft, auf die Geschichte keinen Einfluss haben.
Genau.
Also ob Herr Samsa zum Beispiel, um jetzt beim Original Kafka zu bleiben, den Raum früher oder später verlässt oder sich unmoralisch oder moralisch verhält, ändert nichts an der Tatsache, dass er zum Käfer verwandelt wurde und seine Familien am Ende aus dem Haus treibt und er immer mehr zum Käfer wird.
Ja.
Aber in der Geschichte selber hätte man das zum Beispiel als Telltale Game machen können oder vielleicht auch einfach als klassisches Point and Click mit einer gewissen Art Absurdität von was benutze ich mit was zum Beispiel, wobei ja da auch dann wieder der Punkt ist, also gerade Point and Click, ich erinnere an Monkey Island, benutze Affe mit als Schrauben, also benutze hypnotisierten Affen als Schraubenzieher auf Schraube an Wasserfall, ist ja auch schon absolut, also das, ja. Point and Click lebt ja quasi von dem Absurden, also deswegen ist gerade das Rätsel, was ja eigentlich normalerweise, also wenn ich an solche Spiele denke wie Myth oder auch Spiele, die keine Narration haben, sondern reine Rätselspiele sind, dass gerade da dieser rationelle Moment quasi komplett raus ist und du nur noch, also was bleibt dir dann? Dann bleibt dir entweder die Absurdität von benutze irgendwie Ei auf Felsen, um daraus einen Adler fliegen zu lassen. Oder dir bleibt halt nur noch Trial and Error.
Ja, und ich finde diese, also ich will auch gar nicht sagen, dass ich jetzt eine prima Idee hätte, wie man das alles viel besser hätte machen können. Aber die Tatsache, dass die Rätsel eben hauptsächlich Geduld erfordern, finde ich so ein bisschen, es sagt mir einfach nicht so zu. Es spricht nicht so richtig zu mir. Es ist dann, ich habe diese Geduld, ja, Und ich mache diese Rätsel auch und es macht auch Spaß. Und man kann es auch machen, das Spiel ist auch nicht lang. Also ich würde sagen mal, je nachdem wie gut man in Rätseln ist, bewegen wir uns dann an einer Spielzeit von 2 bis 3 Stunden. Und danach ist auch vorbei. Und insofern ist es vielleicht auch okay, dann halt so ein Rätsel zu haben, die hauptsächlich auf Geduld setzen, weil es ja nicht so viele sind und man ist dann relativ schnell durch. Was ich allerdings wirklich schade finde daran, und ich möchte das Spiel jetzt gar nicht in Grund und Boden reden, auf gar keinen Fall. Was ich aber wirklich schade daran finde, ist, dass sie am Ende, kein Spoiler an dieser Stelle, weil das Spiel ist ja noch nicht mal raus, aber am Ende ist es dann doch so, dass auf der Ebene der Geschichte, auf der narrativen Ebene, eine Zusammenführung der Ereignisse stattfindet, die für Kafka also sehr untypisch ist. Wenn du, also ist ja jetzt egal, ob du verstehst, was ich meine, aber nee, unsere Zuhörer werden es nicht verstehen, sondern müssen mir einfach das sozusagen glauben, dadurch, dass ich jetzt nicht das Ende verraten möchte. Ein bisschen Überraschung soll ja auch ruhig dabei sein. Aber es erfolgt eine Art der Zusammenführung, eine Kohärenz der Geschichte, die ist so ein bisschen für mich so ein Cop-out, würde man vielleicht auf Englisch sagen, weil die Absurdität der ganzen Geschichte dadurch nicht aufrechterhalten wird. Das finde ich schade.
Ja, auch jetzt spoilerfrei über das Ende zu sprechen, das wollte ich sowieso gerade vorschlagen, das lass uns doch mal über das Ende reden. Beziehungsweise ich finde es schwierig, auch über das Ende zu reden, weil ich finde, das bringt dann immer so ein Bias rein für die Leute, die es dann spielen und dann das Ende auch nicht mehr für sich selbst erleben können, sondern dann auch schon wissen, okay, die haben darüber das und das zum Ende gesagt und dann nimmt man das Ende vielleicht dann auch mit diesem Bias an. Aber ich sage trotzdem was zum Ende. Mich hat es dann auch tatsächlich wieder ernüchtert. Also das Ende ist auch quasi ernüchternd in seiner Art und Weise, aber es hat es das für mich nicht richtig abgeschlossen. Es hat es auch irgendwie, und da kann man auch wieder fragen, passt das zu Kafka? Wobei natürlich auch der Punkt ist, das muss auch nicht alles zu Kafka passen, aber wie ist es einzuordnen? Und da würde ich halt auch denken, dass die Schreibweise von Kafka, wenn man ja irgendwie Kafka irgendwie collagenartig darstellen will, dass es da dann das nicht richtig nicht einzulösen mag, sondern eigentlich Kafka auch wieder verlässt, wo man dann auch wieder sagen könnte, ja, das ist dann auch passend zum Ende. Kafka wird verlassen. Also das ist jetzt nicht das Ende, was ich gerade erzähle, sondern verlassen im metaphorischen Sinne, im Sinne von wir bewegen uns vom Thema Kafka weg. Aber war schon so ein bisschen ernüchternd. Ernüchternd ist, glaube ich, ein gutes Wort.
Ich möchte es auch gar nicht zu sehr negativ beleuchten, weil es hat eben Probleme und ich würde sagen, die Probleme liegen auf jeden Fall darin, und das muss man selber wissen, ob man das möchte oder nicht, Rätsel, die hauptsächlich auf Geduld und Trial and Error setzen, weniger auf also Kombinationsvermögen und so. Und eine Geschichte, die also über weite Teile sehr schön ein surrealistisch kafkaeskes Porträt malt oder eine Collage bastelt, aber jetzt auch nicht unbedingt da sehr eng immer dran ist, sondern eher Referenzen, auch umgedeutete Zitate aus Kafkas Werk. Ein Landarzt zum Beispiel, meine Lieblingsgeschichte von Kafka, würde ich sagen, findet sich als Titel dort. Aber ansonsten, also als Titel des ersten Kapitels, glaube ich 4 Kapitel, aber ansonsten kommt sie eigentlich nicht vor.
Mhm. Um noch ein Sandwich draus zu machen. Du hast ja jetzt auch schon positive Dinge gehabt, aber wir hatten am Anfang positive Dinge, dann haben wir ein bisschen kritisiert. Aber um dann auch von meiner Seite aus nochmal ein Sandwich, also quasi ein weiteres Positives zu sagen. Ich muss halt auch sagen, also die Bilder sind ultraschön gezeichnet, beziehungsweise haben ihren eigenen Stil und machen Spaß anzuschauen. Es gibt super viele Sachen, die man wahrscheinlich noch entdecken könnte bei einem zweiten Mal spielen in dieser Darstellung der einzelnen Szenen. Es wirkt nie irgendwie, dass man dann irgendwie einmal sich Figuren zum Beispiel überlegt hätte und die werden dann als wieder repetitiv, zum Beispiel wie das bei, ist ein anderes Spiel, aber zum Beispiel Alice Madness Returns, was ja auch quasi einen klassischen Stoff genommen hat und so ein bisschen seine eigene Geschichte erzählt, oder das Abwandeln zum Beispiel, hatte ich immer das Gefühl, da wird sehr viel, was man einmal als Stil entwickelt hat, repetitiv benutzt. Und also da müssen wir gar nicht über die Spielmechanik sprechen. Die ist nämlich nur schrecklich, aber anderes Spiel. Da finde ich, das Spiel schafft es auch, viel Variationen reinzubringen. Und auch die Rätsel sind auch, wenn es auch da Wiederholungen gibt, im Sinne von, man muss einen Zahlencode zum Beispiel mehrfach entwickeln. Aber da sind die Rätsel auch immer wieder anders und sie sind frustrierend, sie sind spaßig, sie sind schön oder auch mal irgendwie edgy von der Darstellung her gezeichnet. Und auch die Figuren sind durchweg eigentlich interessant zu sehen. Also eigentlich ist da dann vielleicht auch wieder ein Manko, aber eigentlich hätte ich mehr Lust gehabt, auch mit diesen Figuren sie noch einen Moment länger zu genießen und mich mit ihnen zu beschäftigen. Also zum Beispiel Herr Samsa, der Käferdetektiv, da hätte man ein eigenes Spiel draus machen können. Und dementsprechend kann man durchaus auch für das Spiel an vielen Stellen Begeisterung und auch Positives sagen, damit wir es jetzt nicht so in den Boden klopfen. Und was ich halt sagen würde, auch noch mit dazu, es öffnet zum Beispiel Kafka ist ja jetzt ein Autor, aber es öffnet die Bearbeitung von klassischem Stoff, und das finde ich sehr wichtig, dass auch Spiele das machen, um diese Autoren auch in das neue Medium mit einzuladen, finde ich die Idee, ein The Franz Kafka Videogame. Und wir hatten schon mal die Idee, ob man nicht mal darüber nachdenken sollte, welche anderen Autoren zum Beispiel auch noch geeignet für ein solches Format sind. Und dementsprechend muss ich das Spiel auch erstmal dafür loben, dass es quasi so ein bisschen ein Nukleus für vielleicht weitere Spiele dieser Art darstellen kann. Und dann ist es nun mal erstmal ein Prototyp, der sehr viel Gutes kann, aber auch an manchen Stellen noch vielleicht die Schraube ein bisschen wackelt. Aber prinzipiell kann man Gutes dazu sagen.
Ich könnte mir vorstellen, so eine Hermann-Hesse-Collage, das fände ich toll, eine Hermann-Hesse-Collage, die auch sozusagen versucht, den Spirit, ja, einzufangen. Und ich finde das auch eigentlich eine gute Herangehensweise, zu sagen, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Kafka-Geschichten uns nehmen, die man dann 1:1 nachspielen kann, ja, sondern wir machen eine Collage draus. Und ich finde auch ich habe die Rätsel jetzt sehr viel gescholten, es gibt allerdings auch wirklich nette Rätsel, ja.
Und die auch schöne, also, das mit dem Mandala war auch.
Ja, und auch, also es gibt zweimal die Situation, dass man auf so einer Art Spielfeld landet und dann kleine Rätsel lösen muss. Das ist alles super schön gestaltet. Und wenn es einem dann gelingt, nach viel rumprobieren, diese Rätsel zu lösen und auch viel rumklicken, dann ist es auch befriedigend. Also ich glaube, es ist halt, die Rätsel sind so ein bisschen Hit and Miss. Ja, manche davon sind wirklich gelungen. Finde ich wirklich toll. Andere haben eher so ein bisschen meine Geduld ein bisschen überstrapaziert, wo ich dann dachte, ach komm, okay, jetzt noch diese Linie, dann diese Linie, dann diese Linie. Ja. Na komm, okay, ich weiß doch, diese Linie ist irgendwo. Ich kann es jetzt irgendwie ganz langsam immer weiterschieben.
Es gab ja auch ein Rätsel, wo ich mir am nächsten Tag eine Maus mitgebracht habe, weil ich abends richtig gemerkt habe, wie mir richtig die Hand geschmerzt hat. Also das Spiel auf einmal so eine körperliche Reaktion ausgelöst hat.
Wobei, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe es aber auch mit Maus gespielt von Anfang an.
Ja, und für mich hat es da an der Stelle nochmal Kindheitstrauma da. Ich werde nachher erstmal Tetris spielen, aufgelöst.
Es gibt das Franz Kafka Videogame auf Steam am 6. April und nachfolgend auch eine iOS-Version. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel auf dem iPad super gut funktioniert, weil du eben viel schieben und ziehen und klicken musst. Und ich glaube, fürs iPad, ne, ich weiß auch nicht, wie viel das Spiel kosten wird, aber so günstiges Ding fürs iPad, wie du sagst, was sich mit einem Literaten beschäftigt, einem Autor beschäftigt, als Collage, finde ich toll. Und ich möchte auch durchaus sagen, dass Leute, die sich für Kafka interessieren, die sich gerne mit Kafka beschäftigen, denen würde ich unbedingt anraten, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach Kafka versucht, in einer Interaktivität, in einer Gestaltung als Videospiel einzufangen, hat irgendwie den Geist von Kafka. Ich glaube nicht an Geister. Die Essenz von Kafka. Das Wesen von Kafka. Und das finde ich toll. Das finde ich toll. Ich finde den Anspruch toll. Ich finde den Versuch toll, auch wenn er nicht in allen Zügen gelungen ist. Aber ja, unbedingt. Und ich würde sagen, hast du noch was dazu oder sollen wir damit die Sache jetzt hier beenden? Ach so, es gibt eben wahrscheinlich noch ein Let's Play. Ich weiß nicht genau, wann das Let's Play rauskommt. Es kann sein, dass es heute schon der Fall ist. Es kann sein, dass es im Laufe der Woche ist. Es kann sein, dass es erst ein Up-Release dann herauskommt. Aber ja, das Let's Play ist im Grunde schon fertig. Und dann schaut doch einfach mal auf unseren YouTube-Kanal. Pixeldiskurs YouTube-Kanal.
Genau, das Einzige, was ich noch zu ergänzen hätte, wäre, wenn ihr das Spiel dann gespielt habt, lasst uns doch auch eure Meinung da. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Eindruck gehabt. Und sagt uns vielleicht auch was zu unserer Darstellung des Spieles. Da ist auch immer Feedback interessant. Und dementsprechend kommt Stefan ja auch jetzt insgesamt mit der Abmoderation.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Abonniert und bewertet uns, das hilft uns wahnsinnig. Liked unsere Facebook-Seite und folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @stefansimond, @tobiasklöß. Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer an simond@pixeldiskurs.de. Und wir hören uns nächste Woche wieder.